Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und jederzeit als Podcast. Herzlich willkommen. Wir rufen den Leiter der renommierten Kurzfilmtage in Oberhausen an. Morgen gehen sie los und er ist mit Boykottaufrufen pro-palästinensischer Gruppen konfrontiert. Außerdem schauen wir bei der Kulturvertretung Russlands in Berlin vorbei und fragen uns, warum diese staatliche Einrichtung immer noch offen ist, mitten in Berlin. Dann stellen wir fest, wir können von Korallen lernen. Nur wie? Eine Ausstellung zeigt das. Was haben wir noch vor? Wir stellen neue Serien vor und gleich aber rufen wir erstmal in New York an, wo wir eine Studentin fragen, wie sie die Proteste an der Columbia University erlebt. Also normales Studieren ist gerade an vielen Unis in den USA nicht angesagt. Tausende pro-palästinensische Studierende belagern Campus überall im Land. Zum Teil eskalieren diese Proteste auch. Viele jüdische Studierende fühlen sich bedroht. Es gab auch schon Konfrontationen mit der Polizei. Das Weiße Haus verurteilte die Art und Weise dieser Demonstration. Was heißt das eigentlich für Studierende, die in erster Linie studieren wollen und sich nicht an den Protesten beteiligen? Fragen wir. Sarah Werner, sie macht ihren Master in Public Administration an der Columbia in New York. Ja, wenn man so will, eines der zentralen Orte für diese Proteste. Schönen guten Abend.
Ja, hallo, guten Morgen oder guten Nachmittag.
Ja, stimmt. Ist ja Nachmittag in New York. Wie war dieser heutige Studientag an der Columbia? Wie verlief der für Sie?
Ja, genau. Also wie man wahrscheinlich in Deutschland auch schon gehört hat, gab es der letzten Nacht Proteste. Das hat dazu geführt, dass heute der ganze Unterricht und alle Prüfungen auf online sozusagen verlegt wurden, online abgehalten wurden. Also der gesamte Hauptcampus ist meines Wissens nach für alle Studierenden gesperrt, außer diejenigen, die dort wohnen. Genau, also soweit eigentlich alles relativ zurückgefahren und ja, jetzt erstmal ist der Hauptcampus zu. Das bedeutet für die meisten Studierenden, dass man jetzt zu Hause bleibt oder Prüfungen auch zu Hause machen muss. Alle Vorlesungen jetzt gerade, soweit ich weiß, online sind, dass einfach der Zugang zu dem Hauptcampus und generell zu den Büchereien und den umliegenden Campusgebäuden teilweise eben auch erschwert ist.
Das heißt, Sie studieren im Grunde genommen im Moment von zu Hause?
Genau, also ab heute Morgen, also über diese Woche, war es teilweise auch schon so, dass man hybride Möglichkeiten geschaffen hat. Also manche Vorlesungen waren in Person, man konnte sich aber auch dazuschalten über Zoom zum Beispiel. Aber jetzt heute wurde sozusagen erstmal die Notbremse gezogen, was das Studieren in Person angeht.
Was heißt das für Ihren Master? Was heißt das für Ihr Studieren ganz konkret?
Also für mich ist es soweit in Ordnung. Also wir befinden uns ja gerade jetzt fast Anfang Mai in der Endphase des Studiums. Also 2 Wochen ist Graduation. Das ist hier in den USA ja eine Riesenfeier. Das muss man sich so vorstellen, dass der ganze Campus eigentlich schon so 3-4 Wochen davor komplett umgebaut wird und ganze Tribünen aufgebaut werden und alles bereit gemacht wird für die große Feier. Genau, und für mich konkret, ich bin jetzt nicht eine der Studierenden, die ihren Abschluss jetzt dieses Semester macht, aber genau, für mich heißt das eigentlich einfach nur, dass man jetzt einfach nicht in Person da ist, aber dass man so für sich alleine jetzt wieder daheim studiert oder vielleicht irgendwo in die Stadt geht und das von dort macht.
Und das Unileben, also wie sieht das jetzt konkret aus, wenn man sich auf dem Campus nicht treffen kann?
Also soweit man so ein bisschen eben darauf eingestellt, dass man jetzt vielleicht zu Hause lernt oder sich in Gruppen außerhalb vom Campus trifft. Ich bin teilweise auch an anderen Büchereien, also wir haben ja den Hauptcampus, das ist an der 115. oben sozusagen Upper West Side, Grenze zu Harlem, und das ist so ein relativ großer Campus, den wir eigentlich haben, jetzt nicht vergleichsweise mit anderen Universitätscampussen hier in den USA. Genau, aber man hat auf jeden Fall umliegende Gebäude, wo man hin ausweichen kann. Ja, und zum Studieren bedeutet es einfach, wie gesagt, Online-Studium. Man arbeitet jetzt vielleicht ein bisschen weiter weg vom Campus, hält sich ja fern vom Hauptcampus, ja.
Wie wird das denn eigentlich innerhalb der Studierendenschaft diskutiert? Welche Debatten werden da geführt bei Ihnen?
Ja, also ich meine, die Situation ist komplex. Also es gibt natürlich viele politische Debatten, einfach sagen um die Hauptthematik, worum es eigentlich geht. Also das ist natürlich eine Seite der Diskussion. Die andere Seite der Diskussion, die auch viel geführt wird und viel debattiert wird, ist natürlich, wie die Administration, also sozusagen wie die Administration von der Universität mit Studierenden umgeht, wie die Studierenden untereinander, miteinander umgehen. Genau, und auch wie die Professorinnen und Professoren auf den Konflikt reagieren, und da gibt es verschiedene Situationen und verschiedene Reaktionen, die man da gesehen hat. Genau, aber ich würde sagen, spaltet sich einfach so die Meinung da auf politischer Ebene, das sowieso, aber eben dann auch auf der Ebene sozusagen, wie gehen wir miteinander um, wie nehmen wir aufeinander Rücksicht und wie können wir jetzt die Zeit, die wir gerade noch haben, so am Ende des Semesters, noch so gestalten, dass, ja, dass es sozusagen für alle funktioniert. Also ich würde sagen, es wird viel diskutiert, es ist auf jeden Fall sehr, sehr präsent. Man hat natürlich auch sein Media-Coverage drumherum, also einerseits externe Medien, also man kann sich das so vorstellen, dass die Proteste sind ja auf dem Hauptcampus, auf dem Rasen sozusagen vor der Haupt-BIP oder Hauptbibliothek und die externen Medien sind eben sozusagen vor den Toren, die jetzt aber auch verschlossen sind. Teilweise werden die Medien reingelassen, teilweise nicht, aber da bin ich mir auch gerade nicht ganz sicher, wie da gerade die Lage ist. Genau, aber es gibt eben viel Information von den Medien außerhalb, aber natürlich eben auch über diverse WhatsApp-Gruppen und soziale Medien, was gerade auf dem Campus passiert.
Was würden Sie sich denn wünschen? Also ich meine, man hört ja von den Protestierenden, dass sie den Campus erstmal nicht unbedingt verlassen wollen. Dann gab es auch Berichte darüber, dass heute da auch gewaltsam in Gebäude eingedrungen worden ist. Was würden Sie sich wünschen für Columbia, wie das in den nächsten Tagen weitergehen soll?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, es finden ja Gespräche statt. Die Information, die wir bekommen, ist eben von den Studierenden selber. Die andere Informationsquelle, die wir haben, ist eben per E-Mail beziehungsweise Nachrichten direkt aufs Telefon. Also es finden Gespräche statt. Es haben auch jetzt über die letzten Tage viele Gespräche stattgefunden zwischen der Administration und den Studierenden. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass die Berichterstattung differenzierter ist. Es ist so ein bisschen die Frage, welche Medien bekommt man mit? Und die Medienlandschaft hier in den USA ist ja auch sehr gespalten. Das würde ich mir wünschen und auch, dass die Gespräche einfach zwischen der Administration und den Demonstrierenden eben auch weitergeht, auch wenn sozusagen Situationen wie die über Nacht entstehen. Ich glaube, es geht nur über Gespräche voran und über Zusammenarbeit und sozusagen über den weiteren Austausch. Das wäre so mein Hauptwunsch.
Sarah Werner macht einen Master in Public Administration an der Columbia University in New York und ist direkt betroffen von den dortigen Besetzungen und Protesten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gern geschehen.
Naja, und der akademische Betrieb ist vom Nahostkrieg beeinflusst. Das ist nicht nur an der Columbia University New York so, an vielen anderen Orten auch schon seit vielen Wochen. Und genauso aber auch der Kulturbetrieb, auch das international, auch in Deutschland natürlich. Das haben wir bei der Berlinale gesehen. Das sehen wir jetzt auch bei einem weiteren Filmfestival, nämlich beim Kurzfilmfestival in Oberhausen. Da starten nämlich die internationalen Kurzfilmtage zum 70. Mal. Also wenn das keine Tradition ist zum 70. Mal, dann weiß ich auch nicht. Aber diesmal ist eben doch vieles anders. Es gibt einen Boykottaufruf pro-palästinensischer Aktivisten. Einige Filmemacher haben ihre Filme auch schon zurückgezogen. Zwei Kuratoren, Kuratorinnen haben ihre Arbeit beendet. Eine Reaktion ist das Ganze auf eine Erklärung des Festivals nach dem 7. Oktober, in dem sich das Kurzfilmfestival Oberhausen solidarisch mit den israelischen Opfern zeigte und Antisemitismus verdammte. Lars Hendrik Gass ist der Leiter des Festivals. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Es ist eine Ausgabe wie keine andere, weil auch Sie wie der gesamte Kulturbetrieb vom Streit um den Nahostkrieg geprägt ist. Wie geht es Ihnen zu Beginn dieses Festivals?
Nicht schlechter als sonst. Es ist natürlich klar für alle eine Belastung, eine Herausforderung, sich in der aktuellen Lage zu behaupten. Denn erstaunlicherweise stehen ja Kulturbetrieb und Geisteswissenschaften gerade im Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Also Bereiche, von denen man früher dachte, dass sie eigentlich eher dazu geeignet sind, um gesellschaftliche Konflikte vielleicht zivilisierter auszutragen. Mittlerweile muss man eigentlich eher die Befürchtung haben, dass dort gesellschaftliche Spaltungsprozesse sich sogar noch eher verschärfen.
Warum ist das so?
Also ich denke, dass ein großes Problem ist in diesem Bereich der unglaublich rapide Anwuchs von Teilhabeansprüchen an den Kulturbereich, an die Geisteswissenschaften. Es gibt immer mehr Leute, die sich in diesem Bereich behaupten müssen. Und natürlich entstehen in diesem Bereich auch, wenn man so will, territoriale Konflikte. Das ist ja ein Habitat, ja, in dem es um Positionen, in dem es um Meinungshoheit und vieles andere mehr geht.
Das heißt, es geht gar nicht unbedingt um das Inhaltliche, es geht nicht unbedingt um die Solidarität mit Palästina zum Beispiel oder mit den Opfern im Gazastreifen, sondern es geht um was anderes oder um mehr als das?
Nun, ich will die guten Absichten von Leuten nicht in Abrede stellen, aber ich denke, es ist nicht unsere Aufgabe, geopolitische Konflikte lösen zu wollen. Unser Auftrag ist doch, genauer wahrzunehmen, genauer zu denken, und alles das tun wir gerade nicht. Was passiert, ist eine unglaubliche Vereindeutigung von Verhältnissen, ein Konformitätsdruck, ein Zwang zur Positionierung, und das alles ist ja wirklich hochgradig schädlich.
Und bemerkenswerterweise wird das ja weniger in einem, wie soll man sagen, Debattenformat geführt oder mit Diskussion und Streit, sondern tatsächlich mit Boykottaufrufen. Das haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten heftig hier erlebt. Also im akademischen Betrieb haben wir es erlebt, im Kulturbetrieb natürlich auch. Da gibt es viele Beispiele dafür. Wie empfinden Sie die Härte dieser Auseinandersetzung? Ich meine, Sie sind schon seit vielen Jahren dabei. Ist das eine Qualität, die Sie so nicht vermutet hätten?
Also ich halte das für eine wirklich traurige Verfallserscheinung von politischer Auseinandersetzung aus mehreren Gründen. Also zum einen handelt es sich hier ja um sehr regressive Formen der politischen Meinungsäußerung, also dass Leute aufstehen, schreien, überhaupt nicht zuhören wollen, ja, Meinungen anderer regelrecht verbal zerstören wollen. Also das finde ich schon einerseits schon sehr bedrückend, andererseits sind es ja auch sehr repressive Formen. Ja, also wenn ich eine anonyme Kampagne starte gegen alles und jeden, was mir nicht passt, und in Kauf nehme, dass diese Kampagne eine quasi unkontrollierbare Wirkung hat, also die ja eigentlich nur auf Zerstörung abzielen kann, dann ist das ja an sich schon sehr problematisch. Also hier geht es in keiner Form um Dialog, um Aushandlung, um Verständnis, Aufklärung gar, nichts dergleichen. Und der dritte und letzte Punkt ist aus meiner Sicht eine Zunahme eines, wie ich es nenne, esoterischen Verständnisses von Politik. Es geht um Vergemeinschaftungen, es geht um Rituale. Mit anderen Worten, es geht eigentlich darum, die Reihen zu schließen, Widersprüche eher auszugrenzen und sich Widersprüchen nicht zu stellen. Und das war doch genau die Qualität der Geisteswissenschaften, der Kunst, sich Widersprüchen zu stellen und Widersprüche auszuhalten und sie auch möglicherweise zu transformieren.
Warum ist das gerade bei diesem Thema so? Warum gerade beim Nahostkrieg?
Ich denke, es braucht eine Großerzählung für den Kultur- und Geisteswissenschaftsbereich. Und diese Großerzählung entdecke ich im Moment sehr stark im israelbezogenen Antisemitismus. Und anders kann ich das nicht nennen als Antisemitismus, denn es wird ja ganz klar mit Doppelstandards gemessen. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, die Türkei wegen Menschenrechtsverletzungen zu boykottieren. Das wird nur auf Israel bezogen. Also, und ich glaube, es braucht hier gewissermaßen eine Erzählung. Also jemand hat es mal genannt, das neue Proletariat, ja, für den Bereich, den man mal im Übrigen sehr polemisch die Kulturlinke nannte.
Nun ist ja Ihr Festival eigentlich auch ein Ort, so hat er sich immer verstanden, auch des Austausches, vielleicht auch der Provokation, der Debatte. Wir haben Ihre Erfahrungen und die Erfahrungen des Teams in den letzten Wochen und Monaten, wie haben die diese Kurzfilmtage, diese 70. Ausgabe geprägt und verändert?
Also die Geschwindigkeit, mit der diese Dinge gerade passieren, wir alle verfolgen das gerade. Der Song Contest in Malmö, ja, israelischer Pavillon auf der Biennale in Venedig und so weiter und so weiter. Also das wird ja jetzt alles fortlaufen, auch an den US-amerikanischen Universitäten. Also man muss diese Prozesse überhaupt erstmal verstehen. In Berlin haben sich 6.000 Leute zu einer Unterschriftenkampagne gegen den Kultursenator zusammengeschlossen, nur weil Maßnahmen gegen Antisemitismus geplant waren. Wir sind noch weit davon entfernt, uns selbst zu regulieren, selbst zu Lösungen zu kommen, aber wir sind auch noch weit davon entfernt zu akzeptieren, dass andere für uns diese Lösungen suchen. Mhm.
Aber ist die andere Seite vielleicht da nicht auch zu weit gegangen mit dem Begriff Antisemitismus? Wird der manchmal zu schnell verwendet?
Man muss ja sich immer vor Augen führen, dass wir alle im Kulturbereich seit vielen, vielen Jahren unbeanstandet in unseren Förderanträgen Kriterien wie Diversität, wie Antirassismus und so weiter in Kauf nehmen und auch zeichnen. Warum auf einmal dieser Widerstand in der Frage des Antisemitismus? Warum auf einmal der Widerstand gegen die sogenannte IRA-Definition? Das ist ja eine Arbeitsgrundlage, die IRA-Definition, die versucht sozusagen den aktuellen Stand, ja, des Antisemitismus in all seinen Entwicklungen zu reflektieren. Immerhin ist diese Definition ja auch vom Bundestag anerkannt. Ja, also das ist ja nun kein Fantasie.
Die Definition bezieht Israel ausdrücklich mit ein, wenn es um Antisemitismus geht,
ganz
also den
genau,
Staat Israel.
Ganz genau. Hm. Und man würde niemals auf die Idee kommen, die Türkei oder Marokko oder Saudi-Arabien, wo es ja immerhin Hinrichtungen gibt, also wo wir weit, weit, weit entfernt sind von demokratischen Verhältnissen im Vergleich zu Israel, zu boykottieren oder als Staat in Frage zu stellen, nur bei Israel.
Nun gibt es diese Boykottaufrufe gegen Ihr Festival. Was man so hört, prägt das Programm nicht allzu sehr, aber ein paar Filme mussten offenbar zurückgezogen werden. Dann gab es auch zwei Kuratorinnen, die Ihr Festival verlassen haben, soweit ich richtig informiert bin. Welche konkreten Auswirkungen hat das noch?
Zum einen ist es so, dass die Rückzüge, Absagen aus den Wettbewerben sich doch wirklich in geringem Umfang hielten. Also da sprechen wir von 7 bis 10 Absagen. Also das war zu verkraften und konnte entsprechend nachbesetzt werden. Ein bisschen dramatischer war und ist die Situation schon im Bereich der institutionellen Absagen, also beispielsweise Filmverleiher. Und diese Verleiher haben natürlich ganze Sektionen auch entsprechend beeinflusst mit ihren Rückzügen. Und das ist schon ins Gewicht gefallen und das haben wir auch nicht vollständig ausgeglichen und auch nicht ausgleichen wollen. Da haben wir dann teilweise auch neue Sektionen eingerichtet und dergleichen mehr. Also das ist jetzt nun mal die Momentaufnahme. Wie das mittelfristig weitergeht, sprich nächstes Jahr und die folgenden Jahre, das vermag ich nicht annähernd abzusehen.
Reden wir vielleicht dennoch über ein Thema, was Ihr Festival prägt, was mit dem Nahen Osten und mit dem aktuellen Streit relativ wenig zu tun hat, nämlich künstliche Intelligenz in der Filmbranche. Das ist ja etwas, was die Filmbranche seit Jahren schon prägt. Und da haben wir ja schon auch letztes Jahr zum Beispiel in Hollywood diese großen Demonstrationen noch von Drehbuchautoren, von Schauspielerinnen und Schauspielern erlebt, die sich da offenbar auch erfolgreich gewehrt haben gegen allzu viel künstliche Intelligenz, die sie ersetzen könnte. Nun gibt es einige Filme da bei Ihnen in Oberhausen, die tatsächlich mit künstlicher Intelligenz entstanden sind. Was sind das für Filme?
Also im Prinzip ist auch die eingesetzte Technologie, ob künstliche Intelligenz oder nicht, für uns auch noch nicht mal der entscheidende Punkt. Man begreift oft erst im Nachhinein oder durch kontextuelles Wissen, wo das zum Einsatz gebracht wurde.
Dennoch fragt man sich, inwieweit künstliche Intelligenz in Zukunft die Filmbranche prägen wird, vielleicht sogar dominieren wird in vielen Bereichen. Man kann schon so viel über KI machen, wofür man früher sehr viel mehr Aufwand brauchte. Spüren Sie da schon was?
Ja, natürlich entstehen ständig, das ist ja auch gerade das Schöne im Kurzfilm, dass man das hier sehr frühzeitig erkennen kann, entstehen ständig neue Formen. Es ist natürlich für viele Filmemacher, Künstler auch einfach ein Arbeitstool, um Prozesse zu beschleunigen. Ja, ebenso wie wir mittlerweile nicht aufwendig jeden Text, den wir schreiben, ins Französische übersetzen müssen. Das geht ja mittlerweile auch per Knopfdruck mit etwas Nacharbeiten. Also das sind ja alles Dinge, die zunächst einmal auf die künstlerische Form wenig Einfluss haben.
Was bringt dieses Kurzfilmfestival noch in den nächsten Tagen?
Ja, vor allen Dingen ein Schwerpunkt zum Thema Sport. Das wollten wir schon viele, viele Jahre machen, denn die Kurzfilmtage haben zwischen Mitte der 60er und Mitte der 70er Jahre eine eigene Sektion durchgeführt mit Namen Sportfilmtage. Unglaublich aber wahr, heute kaum mehr vorzustellen. Weil man damals festgestellt hat, dass es so unglaublich viele interessante Filme gab zum Thema Sport und dass man auch merkte, spürte, dass sich die Kunst für den Sport interessierte, sogar der Sport für den Film. Und daraus sind viele interessante Filme entstanden, die zum Teil hier verblieben sind, auch im Archiv der Kurzfilmtage. Und aus diesem Konvolut heraus haben wir ein großes Programm erstellt von 5 bis 7, genauer gesagt, Programmen, die im Grunde auch diesen Schatz bergen. Und das sind Filme dabei von Werner Herzog, es sind Filme über Mohammed Ali dabei. Also wirkliche Schätze, die man fast nie zu sehen bekommt.
Aber erstmal beginnt Ihr Festival am 1. Mai und tatsächlich auch mit einer, und da schließt sich wieder der Kreis unseres Gesprächs, mit einer Podiumsdiskussion mit der Überschrift Sehnsucht nach Widerspruchsfreiheit. Sie gehen also offensiv mit all dem um, was wir schon besprochen haben, mit all dem Streit um den Nahostkonflikt und die Rolle des Kulturbetriebs. Was versprechen Sie sich von diesem Dialog?
Also ich wünschte, es wäre ein Streit, aber dieser Streit entsteht ja gar nicht. Also es gibt eine Regungslosigkeit, mit der wir umgehen müssen. gibt eine Regungslosigkeit im gesamten kulturellen Feld, auch insbesondere im Bereich der Filmfestivals, auch der Deutschen, ja, die sich in dieser Sache in keiner Form geäußert haben, auch nicht solidarisch. Und insofern wäre es mein Wunsch, dass endlich ein Widerstreit um bessere Argumente, um bessere Filme, um die bessere Kunst und so weiter entstünden. Aber er entsteht gar nicht. Was wir, glaube ich, im Moment allenfalls leisten können, ist im Prinzip ein Angebot zu machen und zu sagen, Leute, so geht es nicht, so kommen wir nicht weiter. Wir müssen uns mal eigentlich anschauen, wo wir gerade stehen. Ich glaube, dass das Ausmaß des Problems überhaupt noch nicht wirklich ins Bewusstsein gelangt ist, das ja Wurzeln hat, die weit, weit, weit zurückreichen. Und dafür gibt es auch keine probate Lösung, weder, glaube ich, Richtlinien von oben noch eine Selbstregulierung.
Sind Sie da auch bereit, vielleicht manchmal ein Stück Emotionalität rauszunehmen, sich der anderen Seite stärker zu öffnen, auch wenn es schwerfällt?
Natürlich gehört es immer dazu, aber dazu muss natürlich überhaupt erstmal ein Forum entstanden sein, wo das möglich ist. Ich denke, ein Teil des Problems, das wir gerade erleben, ist natürlich auch die Mitwirkung der Technologie selbst. Vieles von dem, was gerade für uns alle zum Problem wird, insbesondere im Kultur- und Geisteswissenschaftsbereich, hat ja mit dem Internet zu tun. Ja, dass gewissermaßen die Technologie uns Diskursformen, Formate, Weisen des Austauschs gewissermaßen aufzwingt, die wir noch nicht vollumfänglich bewältigt haben.
Über die Algorithmen?
Nein, nicht nur die Algorithmen, sondern auch dieser ganze Modus von Like, Dislike, also gewissermaßen sehr binäre Form des Dialogs, also die im Grunde die Spaltung ja geradezu befördern, statt Nuancen darzustellen und dergleichen.
Lars Hendrik Gass ist der Leiter der Kurzfilmtage, der internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen. Am 1. Mai gehen Sie los mit insgesamt um die 120 Produktionen. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Dankeschön.
Danke für das Gespräch. Alles Gute.
Tiere sind auch nur Menschen. Das könnte eine mögliche Überschrift über diesem Gespräch sein, das ich gleich mit Jessica Ulrich führe, Herausgeberin eines Buches über die Persönlichkeit von Tieren, Tierstudien. Guten Abend, Frau Ulrich.
Guten Abend.
Ihr Buch kommt gerade raus und behandelt Tiere als Individuen, Medienstars, Rechtspersonen. Diese verschiedenen Blickwinkel gibt es dort. Nehmen wir vielleicht mal die Medienstars, also wie Eisbär Knut, der nun schon eine ganze Weile nicht mehr unter uns ist, aber aus dem echten Leben stammte. Oder Biene Maya, diese sozusagen fiktiven Figuren, Flipper, Lassie. Wieso werden Tiere eigentlich berühmt?
Oh Gott, das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Das ist wie heute auch ein Social-Media-Phänomen, war das früher sicherlich auch ein Phänomen der Printmedien, der Zeitschriften, Kinderbücher, Presse und so weiter. Das war ein Hype. Natürlich sind ja im Grunde alle Tiere, wie alle Menschen, auch Persönlichkeiten. Und dann wird aber eine Berühmtheit herausgesucht, herausgepickt und aus welchen Gründen auch immer, das habe ich nicht untersucht, klappt das bei dem einen, bei dem anderen nicht. Der Eisbär Knut, den Sie jetzt erwähnt haben, ist wahrscheinlich so ein Medienstar geworden, weil er eben von der Mutter verstoßen wurde und dann von einem Menschen aufgezogen wurde. Und das ließ sich gut vermarkten, diese Idee von dem, ich habe vergessen, wie der hieß, aber diesem Pfleger, der dann sich rührend um dieses Baby gekümmert hat und das dann täglich in
also
der Presse.
Es braucht Geschichten, es braucht offenbar eine Art Biografie.
Storytelling, glaube ich, Biografie, genau. Sie haben eben gesagt, das Buch, es ist nur eine Ausgabe einer langen Reihe von Journals, also Tierstudien, kommt zweimal im Jahr heraus und dieses Heft widmet sich dem Thema Person und Persönlichkeit. Es gibt andere Themen, die auch schon verhandelt wurden. Also es ist eigentlich ein akademisches Journal und nicht unbedingt ein Buch in dem Sinne.
Ja, aber ich frage mich dennoch tatsächlich, wie das eigentlich ist, warum bestimmte Tierarten, also Sie haben einen Hund vorne drauf. Bei dieser Ausgabe naheliegend, ja. Das sind ja immer sozusagen die sozialsten Tiere im Alltag des Menschen. Sehr viele Menschen haben Hunde, halten Hunde. Nehmen wir mal den Hund zum Beispiel, weil er einfach so ein treuer Freund ist.
Klar, also Hunde sind so die Tiere, denen wir am ehesten zutrauen, dass sie Personen sind, Persönlichkeiten sind. Normalerweise denken wir ja nur, Menschen sind Personen. Aber Hunde haben viele Dinge wie Ausweise beispielsweise, Versicherungen oder die bekommen Begräbnis und einen Grabstein. Solche Dinge, die wir eigentlich nur Menschen zusprechen, die sind bei Hunden üblich. Was daran liegt, dass wir so eine lange Geschichte miteinander teilen, so eine lange Koevolution. Es gibt ForscherInnen, die sagen, wir sind nur Menschen geworden, weil wir uns mit den Wölfen zusammengeschlossen haben. Und natürlich sind die Wölfe nur Hunde geworden, weil sie mit den Menschen zusammengearbeitet haben. Und da haben sich viele Dinge angeglichen, auch in unseren Gehirnstrukturen. Soziales Verhalten etwa könnten wir von den Wölfen gelernt haben, soziales Jagen. Denn andere Affen machen das nicht, nur Homo sapiens oder nicht in dieser Form zumindest. Insofern haben wir wirklich eine besondere Beziehung zu Hunden. Und jeder Hundehalter, jede Hundehalterin würde Ihnen wahrscheinlich sagen, ja, mein Hund ist ein Individuum, hat Charakterzüge, die andere Hunde nicht haben. Aber das trifft natürlich genauso auf andere Tiere zu.
Ja, es soll ja Menschen geben, die mit Hunden besser zurechtkommen als mit Menschen.
Ja.
Sowas soll es ja geben, aber auch andere Tiere sind ja eigentlich auch Individuen, sind ja vielleicht auch Rechtspersonen, sollten vielleicht auch geschützt werden. Ich nehme mal die Bienen. Wichtige Tierart, sehr wichtige Tierart, auch wie ich finde, eine sehr süße und charmante Tierart, aber irgendwie schwierig mit ihnen eine soziale Beziehung aufzubauen. Also ein paar Tierarten fallen hinten runter, oder?
Ja, also gerade natürlich die Tierarten, die wir nutzen wollen, die wir essen wollen, fallen hinten runter, obwohl die oft die gleichen Eigenschaften haben wie Hunde. Schweine sind genauso schlau, genauso sozial, kommunikativ, emotional wie Hunde, haben sehr viele Eigenschaften wie Hunde. Die wollen wir aber nutzen, deswegen stecken wir die nicht in die Kategorie Person, aber Sie nennen jetzt die Bienen und das stimmt. Tiere, die auf so eine Gruppenidentität reduziert werden, die eben in Schwärmen leben, wie andere Insekten teilweise auch, die sehen wir nicht als Individuen an. Es gibt sogar bei Imkern die Rede von dem Bienen, also so im Generalsingular. Das ganze Bienenvolk ist quasi eine Entität und es sind keine einzelnen Bienen. Aber die neuere Forschung zu Bienen zeigt ganz andere Bilder von Bienen. Die sind tatsächlich Individuen und manche sind faul, manche sind fleißig, manche sind mutig, neugierig und andere sind ängstlich. Und das sind durchaus auch Individuen. Aber weil sie so klein sind und weil wir sie in Schwärmen sehen, können wir das nicht auf den ersten Blick erkennen. Aber da gibt es gerade neue Bücher dazu, die genau diese Individualität und das Selbstbewusstsein von Bienen und anderen Insekten thematisieren.
Da werde ich beim nächsten Mal nochmal ganz besonders hinschauen. Bei den verschiedenen Bienen, mit denen ich da in Kontakt komme, um vielleicht irgendwie herauszufinden, welchen Charakter sie haben. Und das kann man alles noch vertiefen in dieser Reihe der Tierstudien, diesmal Person und Persönlichkeit also. Und das Ganze herausgegeben von Jessica Ulrich. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Wiedersehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und jetzt Viktoria Eglau.
Es ist eine französische Kulturikone. Eugène Delacroix' Gemälde mit der barbusigen Freiheitsfigur Marianne. Jetzt hat das Bild mit dem Titel »Die Freiheit führt das Volk« seine ursprünglichen Farben wieder. Nach sechsmonatiger Restaurierung ist das Monumentalgemälde ab Donnerstag wieder im Pariser Louvre zu sehen. Der Maler hatte die Kämpfe auf den Pariser Barrikaden während der Julirevolution von 1830 dargestellt. Die Farben des Delacroix-Gemäldes waren bisher unter 8 Schichten vergilbter Farbe verborgen. Nun sind die Originalfarben wieder zu erkennen, etwa das Weiß des aus Waffen aufsteigenden Rauchs und das Blau des Himmels, der hinter den Türmen der Kathedrale Notre-Dame zu erkennen ist. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew wird seit heute ein Denkmal aus Sowjetzeiten abgebaut, das die Verbindung von Russland und der Ukraine symbolisieren sollte. Die Demontage der etwa 20 Elemente aus rotem Granit werde mehrere Tage dauern, kündigte die Stadtverwaltung an. Die Figurengruppe stand bislang unter dem sogenannten Bogen der Völkerfreundschaft. Der befindet sich im Zentrum Kiews, hoch über dem Fluss Dnipro. Die tausende von Tonnen schweren Steinfiguren sollen künftig ihren Platz in einem Luftfahrtmuseum finden. Das Ensemble war 1982 eingeweiht worden und sollte an die Vereinigung des ukrainischen mit dem russischen Volk im Jahr 1654 erinnern. Damals ging der Kosakenanführer Chmelnitzki im Kampf gegen Polen-Litauen ein Bündnis mit dem Moskauer Zaren ein. Ihre Graphic Novel Persepolis und der gleichnamige Kinofilm aus dem Jahr 2007 machten die französisch-iranische Zeichnerin und Autorin Marjane Satrapi international bekannt. Jetzt ist Satrapi in Spanien mit dem Prinzessin von Asturien-Preis ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte die 54-Jährige für ihre, wie es hieß, essentielle Rolle bei der Verteidigung von Menschenrechten und Freiheit. Satrapi erzählt in Persepolis aus ihrer Lebensgeschichte, von ihrer Jugend im Iran, von der Islamischen Revolution 1979, von der Einschränkung der Frauenrechte und vom Iran-Irak-Krieg. Im vergangenen Jahr gab Marjane Satrapi den Graphic-Novel-Sammelband Frau, Leben, Freiheit heraus. Der Prinzessin von Asturien-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert.
Viktoria Egler mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Ein großes, klotziges Haus steht da mitten in Berlin. 7 Stockwerke, 30.000 Quadratmeter, ein eigenes Theater, Ausstellungsflächen in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte, das sogenannte Russische Haus, das größte Kulturinstitut Russlands im Ausland. Noch in den 80ern, DDR-Zeiten eröffnet, steht es dort seitdem und ist immer noch offen, auch angesichts des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen gegen Russland. Ganz konkrete EU-Sanktionen gibt es gegen die Agentur, die das Haus betreibt, eine russische Staatsagentur. Es gab viele Proteste, unter anderem auch von der ukrainischen Community. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen in der Angelegenheit. Gesine Dornblüt, Osteuropa-Expertin bei uns hier im Haus. Zunächst mal zu den Sanktionen gegen die staatliche Betreiberagentur. Mit welcher Begründung hat die Europäische Union diese ganz konkret verhängt?
Zunächst zu dieser Agentur, die untersteht dem russischen Außenministerium, ist also eine staatliche Agentur und sie stellt den Betrieb des russischen Hauses in Berlin sicher. Die Begründung der EU im Sommer 2022 lautete, die Agentur agiere als Dachorganisation für ein Netzwerk russischer Landsleute und Einflussagenten und verbreite Propaganda. Hintergrund ist natürlich der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Russland führt außerdem einen hybriden Krieg gegen Demokratien. Und nach Auffassung der EU ist Rossatrutnichstvo eben daran beteiligt. Und Sanktionen der EU, was bedeuten die? Die bedeuten, dass Vermögenswerte der betroffenen Einrichtung oder Person in der EU eingefroren werden und dass die betreffenden Organisationen mit diesem Vermögen keine Einnahmen mehr erzielen dürfen.
Da staunt man natürlich, dass dieses Haus überhaupt noch in Betrieb ist. Die Debatte wird ja schon seit Monaten geführt. Es sind ja auch noch Mieter dort, sogar eine Buchhandlung ist gerade erst eingezogen.
Ja, ich glaube, einer der Gründe war zunächst, dass es ein Zuständigkeitswirrwarr gab. Dann hat sich im vergangenen Jahr das Auswärtige Amt gemeldet und hat gesagt, eine Schließung des russischen Hauses auf Grundlage der EU-Sanktionen sei rechtlich nicht vorgesehen. Und die Sache, die ist juristisch offenbar wirklich vertrackt. Das russische Haus, das hat sich auch juristische Hilfe geholt und argumentiert, das Haus selbst sei nicht gleich Rossatrutnichstvo. Es sei eine eigenständige juristische Person und deshalb auch nicht betroffen von den Sanktionen gegen die Dachorganisation. Allerdings sind die Staatsanwaltschaft und der Zoll, nämlich da die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, die sind offenbar der Meinung, dass das russische Haus nicht unabhängig von Rossatrutnichstvo ist. Darüber hat der Berliner Tagesspiegel kürzlich berichtet. Die Staatsanwaltschaft hat mir das auch nochmal bestätigt. Und deshalb ermitteln jetzt beide weiter, die Staatsanwaltschaft und der Zoll, und zwar gegen Unbekannt und gegen die Mieter dieses Hauses, in diesem Haus. Aber es gibt keine Ermittlungen gegen die Leitung des russischen Hauses. Die gab es mal, die wurden aber eingestellt, weil eben diese Personen Diplomatenstatus genießen.
Aber Ermittlungen sind also jetzt angestrengt von der Staatsanwaltschaft in Berlin. Wie weit ist denn der Stand da eigentlich?
Ja, wir wissen da wenig drüber, weil die Ermittlungen eben laufen. Das ist üblich, dass sich die Staatsanwaltschaft da nicht äußert. Ich habe das russische Haus um eine Stellungnahme gebeten und das hat dann auf ein Interview verwiesen, das der Direktor des russischen Hauses, Pavel Iswolski, vor einigen Tagen der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS gegeben hat. In der Meldung von TASS geht es dann allerdings nur am Rande um die Ermittlungen. Der Direktor sagt der Agentur vielmehr, das russische Haus habe den Tagesspiegel verklagt, schon Mitte April, unter anderem, weil die Zeitung dem russischen Haus angeblich unbegründet vorgeworfen habe, Propaganda zu verbreiten. Das Ganze bezieht sich auf einen Artikel im Tagesspiegel im vergangenen Herbst. Und weiter behauptet dann der Direktor des russischen Hauses, der Artikel jetzt im Tagesspiegel von der vergangenen Woche über die Fortsetzung der Ermittlungen, der sei eben eine Reaktion auf diese Klage des russischen Hauses gegen den Tagesspiegel.
Gut, gehen wir doch einfach mal rein in dieses Haus. Sie haben es getan. Was sieht man da?
Ja, da gibt es viele Ausstellungsräume und es gibt eben ein großes Theater, es gibt ein Kino, es gibt Sprachkurse. Und ich habe zunächst mal, auch als ich drin war mit dem Direktor des russischen Hauses, es ist jetzt schon ein paar Monate her, gesprochen und habe ihn gefragt, was er eigentlich meint zu dem Vorwurf, dass das russische Haus Propaganda verbreite. Er hat das wenig überraschend zurückgewiesen.
Das, was wir machen, ist ein sehr mirnes Thema.
Was wir machen, ist eine friedliche Sache, eine sehr, sehr friedliche Sache. Wir bemühen uns darum, dass Menschen einander besser verstehen. Und das werden sie nur, wenn sie einander besser kennen.
Pavel Iswolski, und er meint damit zum Beispiel die Russischkurse, die es in dem Haus gibt. Ich habe mir einmal angeschaut, das ist so ein Konversationskurs. An dem Tag ging es um das Thema russische Komponisten. Und das kommt tatsächlich daher wie Völkerverständigung. Aber das Problem ist nicht so sehr, was erzählt wird im russischen Haus, sondern eher, was nicht erzählt wird. Denn Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kriegsverbrechen, die Kritik am russischen Angriffskrieg, das kommt alles im Programm des russischen Hauses nicht vor. Und es gibt auch keine kritische Auseinandersetzung, zum Beispiel mit der imperialen russischen Geschichte oder mit den Verbrechen des Totalitarismus in der Sowjetunion. Und das ist auch kein Wunder, denn es ist ja eine staatliche Organisation. Und ich habe auch darüber mit Pavel Iswolski gesprochen. Er hat gesagt, das sei gar nicht die Aufgabe des Hauses, so kritische Sachen aufzuarbeiten, sondern sie würden eben den Akzent legen auf Themen, die die Deutschen interessieren, die Deutschland und Russland verbinden. Und insofern, denke ich, kann man zumindest sagen, das Haus zeichnet ein rosiges Bild von Russland und es macht es all denen leicht, die die Augen vor Russlands Angriffskrieg und vor dem autoritären Charakter des russischen Regimes verschließen.
Vielleicht geht es ja in der Buchhandlung ein bisschen kritischer zu. Nehmen Sie uns mit in die Buchhandlung, die da gerade eingezogen ist.
Ja, also da gibt es Bücher auf Russisch, naturgemäß. Das ist übrigens ein Laden, der gehört einer Kette mit Firmensitz in Lettland. Das ist ein wirklich großes Geschäft, fast wie in einer Bibliothek. Die Regale, die stehen sehr eng. Es gibt eine Riesenauswahl. Ein Kollege von der Frankfurter Allgemeinen hat sich das vor einigen Wochen sehr genau alles angeguckt und er hat zum Beispiel Kinderbücher gefunden, die die sowjetische Geschichte total verzerrt darstellen, so wie es ja in Russland heute auch sehr verbreitet ist. Er hat außerdem neben den Büchern auch militaristisches Kinderspielzeug entdeckt, nämlich Seife zum Selbstmachen mit 3D-Formen. Und diese Förmchen, ja, das sind dann eine Handgranate, eine Pistole und ein Panzer russischer Machart. Ich habe das selber nicht mehr gefunden. Ich war jetzt kürzlich da und direkt am Eingang, da gibt es zwei große Auslagen. Das eine sind vor allen Dingen so Lebenshilfebücher, das andere sind aber dann Bestseller. Auch von russischen Journalisten im Exil, zum Beispiel von Michail Sigard. Das ist ja ein russischer bekannter Journalist, der seit längerem in Berlin lebt, auch für den Spiegel Kolumnen schreibt, der in Russland zur Fahndung ausgeschrieben ist, mutmaßlich wegen angeblicher Falschinformation, sogenannter, über die russische Armee. Also sein Buch kann man in Russland, jedenfalls in den Läden offiziell, nicht erstehen, hier aber sehr wohl. Also diese Buchhandlung, die zielt auf ein breites Publikum und das wiederum ist natürlich auch interessant für das russische Haus.
Gesine Dornblüt, unsere Osteuropa-Expertin, über das umstrittene russische Haus, das russische Kulturhaus in Berlin in der Friedrichstraße. So, jetzt geht's um Korallen. Die leben ja in Gruppen an Riffs, bewegen sich nicht vom Fleck und sind extrem wichtig für das Ökosystem. Heimat von einem Viertel aller Meerestiere. Und schön sind sie oft auch noch, also was will man mehr? Die Natur hat sich ziemlich viel gedacht bei diesen Korallen, übrigens auch, wie sie sich wiederherstellen können, nachdem sie geschädigt worden sind. Das wäre doch schlau, von den Korallen zu lernen, zum Beispiel im nachhaltigen Design. Claudia Banz vom Kunstgewerbemuseum hat jetzt eine Ausstellung dazu verantwortet in Berlin. Schönen guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Wenn wir ins Kunstgewerbemuseum gehen in Berlin und uns anschauen, was Sie da alles vorbereitet haben zum Thema Korallen, was sehen wir da?
Also erstmal gibt es zwei wunderbare immersive Räume. Das muss man sich als dunkle Kabinette vorstellen, vielleicht so wie im Aquarium. Und in den einen Raum, wenn man da hineinkommt, dann sieht man tatsächlich ein weißes Korallenriff. Es sind natürlich keine originalen Korallen, sondern es sind gehäkelte Korallen, die aus einem speziell angefertigten weißen Papier, das 30 Kilometer lang war, in einem kollaborativen Prozess über mehrere Wochen gefertigt wurden. Und diese Korallen werden von Blaulicht angestrahlt. Also man kommt wirklich in so eine Situation, man befindet sich auf dem Meeresgrund und ja, kann um diese bleichenden Korallen herum defilieren. Das ist der eine Raum. Und in dem anderen Raum, da haben wir so eine Art Lab aufgebaut. Das wird auch von Blaulicht angestrahlt. Und da liegen dann, ich sag mal, Versuche eines regenerativen Designs, weil das ist genau die zentrale Botschaft dieser Ausstellung, Imagine Coral Reef Regenerative Design, dass wir nämlich im Designprozess eigentlich zukünftig sehr viel mehr von der Natur und der Natur innewohnenden Prozessen, auch den Regenerationsprozessen lernen sollen.
Das tun wir ja schon eine ganze Weile, glaube ich, ne? Ich meine, Designer tun ja, glaube ich, nichts anderes, Architekten tun zum Teil nichts anderes, von der Natur zu lernen, soweit es eben möglich ist. Und da gibt es ja einiges zu lernen. Was gibt es denn von Korallen zu lernen?
Also von den Korallen gibt es erstmal zu lernen, dass sie natürlich auch so ein ganz spannendes Ökosystem sind. Sie leben ja in der Symbiose mit Algen und ernähren sich von den Algen. Und ich glaube, dass Korallen, also wir hören das immer wieder in den Medien, wie das Korallensterben voranschreitet. Aber gleichzeitig ja auch die Wissenschaftler sagen, naja, Korallen haben schon also auch Möglichkeiten, die wir noch teilweise gar nicht so richtig erforscht haben, um sich eben zu regenerieren. Und ich glaube, die Koralle steht wirklich als ein Sinnbild für ein gefährdetes Ökosystem, was aber trotzdem die Möglichkeit besitzt, sich bis zu einem gewissen Grad wieder zu regenerieren. Also überhaupt diese Regenerationsfähigkeit als solche, das ist das, was Korallen spannend macht, auch für Designer und Designerinnen.
Aber wie kann man das ins Design überführen? Das ist ja erstmal ein biologischer Vorgang, ne, was bei Korallen passiert.
Ja, das ist genau der spannende Punkt. Und da würde ich mal sagen, ist man im Design auch noch sehr am Anfang. Also Sie haben vorhin gesagt, naja, die DesignerInnen lernen ständig von der Natur. Das ist richtig und falsch. Also im Moment sind wir noch beim sogenannten zirkulären Design, also in den Kreisläufen denken. Aber ich glaube, diesen nächsten Schritt, dass wir eben mit der Natur gemeinsam gestalten. Also da sind wir eigentlich auch noch relativ am Anfang und ich glaube, da steht noch wirklich eine große Aufgabe bevor. Und das ist auch eben ein Thema in dieser Ausstellung, also diese Objekte, die man da sieht, da geht es zum Beispiel um Schuhe, die aus einem speziellen Gras geflochten wurden. Oder es geht so um Bauornamente, die speziell entwickelt wurden oder indirekt designt wurden von Mauerseglern. Da hat ein Designer quasi einen Mauersegler oder eine Kolonie von Mauerseglern beobachtet, wie die die Fassaden in Wien nutzen und hat es dann zum Anlass genommen, die Tiere zu unterstützen und ihnen ein neues Habitat zu generieren. Also das sind so erste Schritte, aber ich glaube, da haben wir noch ganz schön weiten Weg vor uns.
Das klingt so in meinen Ohren. Das sind ja eher so kleine Nischenprodukte, oder? Oder haben Sie das Gefühl, das könnte wirklich nochmal eine richtige Bewegung werden? Ich meine, das ökologische Bewusstsein ist ja bei vielen Konsumenten zumindest theoretisch da. Also einen gewissen Markt könnte es dafür geben. Glauben Sie, das könnte nochmal wirklich zu einer Massenbewegung führen in der Produktion, im Design, dass man sich stärker an die Natur anlehnt oder mit der Natur also Gemeinsames schafft, so wie Sie es gesagt haben?
Ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Also in Anbetracht des Klimawandels und den allseits bekannten Folgen haben wir perspektivisch überhaupt keine Wahl, keine andere Wahl. Und das ist genau jetzt auch die Idee dieser Ausstellung, dass wir auch zum Beispiel die Wirtschaft mit ins Boot holen wollen, ihnen das zeigen wollen, weil genau wie Sie sagen, es muss auf eine größere Stufe, es muss raus aus der Bubble, in der befindet sich es gerade noch und es muss eben auf die nächste Stufe der Produktion gehoben werden. Wobei, Stichwort Produktion, wir, glaube ich, grundsätzlich uns fragen sollten, wie viel müssen wir eigentlich überhaupt noch produzieren in der Zukunft, weil wir haben ja auch eigentlich schon genug von fast allem.
Und da gibt es praktikable Ansätze oder sind das alles eher so Prototypen, Pilotprojekte oder haben Sie das Gefühl, das, was Sie da zeigen in der Ausstellung, das könnte auch zumindest in dem Bereich ja seriell hergestellt werden?
Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel auch in den Bereich der Mikro- oder der biologischen Materialien gehen, also zum Beispiel auch im Bereich mit Pilzen, mit Mycelium arbeiten, also da ist man zum Beispiel schon ganz weit, oder auch mit Algen zu arbeiten, also im Bereich der Biomaterialien, da würde ich denken, haben wir noch eine große Zukunft, aber dieses gemeinsame Gestalten mit der Natur, da denke ich, müssen wir noch viel tun.
Das sagt Claudia Bahn, sie ist Kuratorin am Kunstgewerbemuseum in Berlin, über die Ausstellung, die jetzt eröffnet dort, über die Wirkung von Korallen, also die Wirkung fürs Design, das Vorbild, das Korallen liefern, durch das Regenerative und wie man nicht nur von der Natur lernen kann, sondern mit der Natur, so haben Sie es gesagt, Frau Banz, tatsächlich auch Design entwerfen kann. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, danke auch. Tschüss.
Ja, tschüss. So, und jetzt Gelegenheit für zwei Serientipps von Simone Schlosser und beginnen wir mit den Zweiflers. Kritiker sprachen schon von einem jüdischen Succession.
Da wären zum einen das Familienoberhaupt, das das Unternehmen einst aus dem Nichts aufgebaut hat, mit zum Teil etwas zwielichtigen Methoden, die ihm jetzt zum Ruhestand drohen, auf die Füße zu fallen. Es gibt mehrere Nachkommen, die zu gerne übernehmen würden, wenn der Patriarchat sie nur lassen würde, und eben ein gut laufendes Familienunternehmen, in diesem Fall ein Delikatessengeschäft im Frankfurter Bahnhofsviertel. Und was bei Succession, Quiet Luxury und Old Money ist, in die Zweiflers, jüdische Alltagskultur in Deutschland.
Also, hört mir bitte zu, bis ganz zum Ende.
Jüdisch sein ist in die Zweiflers mehr als die üblichen Klischees aus Kippa tragen und Klezmer hören. Man merkt der Serie deutlich an, dass hier jemand am Werk war, der aus eigener Erfahrung schöpft. Serienerfinder ist David Hadda, ein deutscher Jude Ende 30. Entsprechend stehen im Mittelpunkt der Serie der Enkel Samuel und seine Freundin Saba, eine Engländerin mit karibischen Wurzeln und die einzige Nicht-Jüdin der Geschichte. Eigentlich sind sich die beiden einig in ihrer postmigrantischen Weltauffassung, aber dann wird sie schwanger. Und plötzlich gelingt ihm dieser Spagat nicht mehr, der ihn sein Leben lang geprägt hat, zwischen der Bringschuld gegenüber den Großeltern und diesem Anspruch auf individuelles Glück.
Individual happiness? Are you kidding me? My grandparents gave everything so we could have a life, you know? They were in Auschwitz, they were in fucking Auschwitz.
Erzählt wird die Zweiflers in einer Mischung aus Drama und Comedy. Es ist hier und da etwas over the top, aber insgesamt stimmt das Timing. Und es gibt einen Cast, der nicht nur wirkt wie eine echte Familie, sondern bei dem auch alle, die jüdische Figuren spielen, tatsächlich selbst jüdisch sind und scheinbar mühelos zwischen Deutsch und Jiddisch wechseln. Ein Shoutout an der Stelle an die Casterin Lisa Stützki, die hier wieder einmal zeigt, was diverses Casting bedeutet. So kosmopolitisch wie die Zweiflers war deutsches Fernsehen selten. Einen wesentlichen Unterschied gibt es aber doch zu Succession. Trotz ihrer permanenten Einmischung, der bisweilen übergriffigen Kommentare, hat man es mit einer Familie zu tun, die einander liebt und respektiert. Was auch daran liegen mag, dass David Hadda beim Schreiben ein ganz anderes Vorbild im Kopf hatte. Er wollte ein jüdisches Die Sopranos. Es gibt Serien wie Die Zweiflers, über die schon vor dem Start alle sprechen, und dann gibt es Serien, für die sich erst niemand interessiert und die dann eine Art Eigenleben entwickeln. So geschehen mit der britischen Serie Baby Reindeer. Gestartet ist sie bereits Anfang April. Aktuell steht sie auf Platz 1 der Netflix-Charts. Und das ganze Internet spricht darüber. Was umso bemerkenswerter ist, denn die Serie erzählt keine einfache Geschichte. Es geht um Stalking und Missbrauch und den Umgang mit Trauma. Aber sie macht das auf eine Weise und aus einer Perspektive, wie man sie noch nicht gesehen hat.
Sie hat mir leid getan. Das war mein erstes Gefühl für sie.
Baby Reindeer oder Rentier Baby ist die Geschichte von Donnie Dunn. Geschrieben und gespielt von dem britischen Comedian Richard Gadd und zweifellos seine eigene Geschichte. Donny ist ebenfalls Comedian, wenig lustig und wenig erfolgreich und arbeitet in einer Bar. Eines Tages sitzt Martha vor ihm am Tresen. Sie ist dick und plump und einsam und sie ist eine verurteilte Stalkerin. Schnell wählt sie Donny als ihr neues Opfer. Sie lauert ihm auf, flutet ihn mit Mails, attackiert die Transfrau, die er datet. Und trotzdem zeigt er sie nicht an, sondern ist seltsam fasziniert von Martha.
Ich glaube, es passt perfekt zu dir, dass sie da ist. Dass sie in dir sieht, was du so sehr sein möchtest. Sie ist die menschgewordene Verkörperung all deiner fiesesten Verdrängungen.
4 Folgen lässt sich die Serie Zeit, bis sie endlich erzählt, was Donny verdrängt hat. Es ist eine verstörende Folge, deutlich länger als die anderen und handelt von einem bekannten Comedy-Produzenten, der Donny Ruhm und Erfolg verspricht, ihn stattdessen mehrfach sexuell missbraucht. Die Scham, die damit verbunden ist, die Schwierigkeit, darüber zu sprechen, genau darum geht es in dieser Serie.
Baby Reindeer und die Zweiflers. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.